Samuel Nagel, herzlich willkommen. Das zweite Mal bei mir im Podcast. Wir haben gerade schon grob geschätzt, so ungefähr 1,5 Jahre ist es her. Ich freue mich sehr, dass es heute wieder soweit ist.
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich auch. Ich hoffe, das Mikro ist gut genug. Wir haben schon ein bisschen rumgealbert, aber ich glaube, ich hoffe, das sollte passen.
Bin ich auch herzlich willkommen, oder was?
Hä? Du
Bin
bist
ich
auch
auch?
herzlich willkommen,
Ich bin auch
ja.
herzlich willkommen,
Wir haben ja
okay.
eben schon ein paar, 3, 4 Minütchen geschnackt, deswegen, aber bist natürlich auch sehr herzlich willkommen, ja.
Nee, wir mussten jetzt dringend anfangen, ne? Wir waren schon fast dabei, gar nicht mehr auf Aufnahme zu drücken.
Ja. Schon zu schnacken die ganze Zeit, ne? Wie wir es sonst auch irgendwie machen.
Genau. Ja, eigentlich wäre ja auch das Intro so ein klassisches Hey gewesen, ne?
Ah,
Das
hey.
ist bestimmt nicht übersteuert in der Aufnahme. Das ist bestimmt jetzt im Pegel nicht übersteuert, dieses
Ja.
Rumgeschreie. Ja, genau, wir schnacken schon ständig und ich war vor 2 Wochen, war ich bei dir in einem Gymnastics-Seminar, beziehungsweise es ging eigentlich, glaube ich, nur um Muscle-Up. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar, weil ich ja da war.
Ja.
Und das nutzen wir heute als Aufhänger, weil ich das tatsächlich hochinteressant fand, deinen Ansatz da kennenzulernen. Und ich habe da Parallelen zumindest nicht zum Thema Muscle-Up, aber Parallelen zum Thema, wie baue ich Krafttraining im Allgemeinen auf, um einen bestimmten Skill zu vermitteln. Um jetzt mal einen Einstieg zu finden, Noel, muss jeder deiner Klienten einen Muscle-Up können?
Nein, natürlich nicht. Das war mir auch wichtig bei dem Muscle-Up-Seminar, was ich ja dann gegeben habe, weil da sind auch vorher zu mir richtig viele gekommen, 5, 8 Leute gefühlt, die meinten, hey Noel, muss ich dann eigentlich dann Muscle-Up können, um da überhaupt mitmachen zu dürfen? So. Und da war mir ganz klar, ganz wichtig, dadurch war natürlich auch das Leistungslevel so ein bisschen unterschiedlich von den Leuten, die das besucht haben, aber dass nicht alle in Muscle-Up können müssen, aber dass sie eben halt in dem Seminar erfahren, wie man zu einem Muscle-Up kommen würde und was es auch braucht, gewisse Kraftkomponenten, was es da braucht, um so ein Muscle-Up zu können. Ja, weil sonst holt die Leute ja auch niemand ab dann, ne? Wenn man jetzt schon sowas machen können müsste. Und deswegen war mir das auch ganz wichtig. Also nein,
Yes.
nicht
Ja,
kein.
so. Erstmal so für mich auch noch vor so ein paar Jahren zurückgespult, da war auch Muscle Up oder ist es vielleicht auch immer noch tendenziell, ist ein bisschen wie so eine Blackbox. So, es gibt so Leute, die kenne ich früher, als wir angefangen haben zu trainieren, 22 oder 20 meinetwegen war ich da, gab es ein paar Jungs, ja, Muscle Up schon geil und dann einfach mal an die Stange gesprungen und hochgezogen. Also die konnten das einfach aus dem Nix, bam, oben, moin. Oder strict auch, direkt strict.
Ja.
Warum können die das so? Erklär's mir.
Oh, das ist eine gute Frage. Aber ich denke, die waren sicherlich dann schon recht sportlich, haben vielleicht auch sehr viel Krafttraining gemacht und die Relativkraft war wahrscheinlich bei denen auch sehr gut. Also vielleicht geringes Körpergewicht und trotzdem stark im Zug. Also konnten vielleicht mit viel Zusatzgewicht Pull-ups machen und so weiter. Ja. Sind vielleicht so Fußballertypen, also nicht so schwer. Zum Beispiel so ein Powerlifter gibt es auch welche, die das können. Zum Beispiel jetzt Wisch oder so schauen, Damian oder sowas. Also die sind natürlich auch recht schwer, massig.
Damian kann Muscle Up.
Ja, Damian kann sogar sehr gut, glaube ich sogar.
Ah,
Also
okay.
mehrere.
Okay.
Aber das ist vielleicht eher unkonventionell, würde ich sagen. Ne? Also man sagt ja, glaube ich, im Turn, ich habe das irgendwo mal gelesen. Das ist irgendwie so 70 Kilo Körpergewicht bei Männern, das ist so das Optimalgewicht für Turner. Lass mich nicht lügen, kann auch anders sein, aber ich glaube, so ist es. Habe ich irgendwo mal gelesen. Und da ist die Relativkraft eben am höchsten. Und ja, das spielt natürlich auch eine Rolle.
Kannst du noch einmal kurz, also mir ist es natürlich klar, aber einmal kurz auf einfach sagen, was Relativkraft ist?
Ja, genau. Also Relativkraft wäre sozusagen dann die höchste Kraft im Verhältnis zum Körpergewicht. Ne, also nicht absolute Kraft, sondern Relativkraft nimmt sozusagen das Körpergewicht immer zum Verhältnis. Ja,
Mhm.
das heißt, jemand, der 100 Kilo schwer ist und 100 Kilo ziehen kann, also einen Pull-up machen kann, ist nicht so stark wie jemand, der 70 Kilo schwer ist und 80 Kilo von oben ziehen kann, im Latzug sozusagen. Da wäre dann die Relativkraft höher bei der 70 Kilo Person.
Und die Relativkraft ist natürlich deswegen exponentiell wichtig in Gymnastics, also in Übungen, wo man den eigenen Körper noch mitbewegen muss, weil mehr Gewicht das Ganze dann schwerer machen würde.
Ja, klar, man muss sein eigenes Körpergewicht durch Raum und Zeit bewegen und deswegen spielt Relativkraft natürlich eine große Rolle.
Hatte jetzt am Freitag einen Podcast aufgenommen mit einem Klienten von mir, Lukas. Und Lukas hat letztes Jahr deutsche Meisterschaft in Weighted Calisthenics gemacht.
Ja.
Das hat ja mit Turnen nicht mehr viel zu tun. Das ist ja eigentlich viel mehr Powerlifting an der Stange. Was da witzigerweise aber auch ein Lift ist, ist dann tatsächlich trotzdem noch die Kniebeuge, was ich ganz interessant fände, dass so ein Calisthenics plötzlich trotzdem mit Backsquat noch abgerundet wird. Und bei ihm ist es so, ich glaube, müsste jetzt korrigieren, ich glaube, er wiegt irgendwas zwischen 90 und 100 Kilo, ist auch relativ groß. Und trotzdem war seine beste Disziplin der Muscle Up. Bisschen irrational, oder?
Im Verhältnis zu den anderen oder was? Oder?
Zumindest in anderen Lifts, von seinen Lifts. Also
Ah,
Dip, Klimmzug, da hat er, glaube ich, so roundabout in beiden, ich glaube, Dip plus 80. Klimmzug war, glaube ich, 70, könnte auch falsch sein. Kniebeuge 180 und Muscle Up war plus 15 Kilo.
ah, genau. Ja. Weil wahrscheinlich im Verhältnis entscheidet sich dann schon über die Kniebeuge. Ne? Wenn da jetzt jemand kommt, der 240 oder so Kniebeuge macht, da ist dann egal, was man am Ende beim Muscle Up da noch anhängt, ne? Wahrscheinlich, oder? Wenn das
Ja,
auf die.
exakt. Das hat Lukas zumindest genauso gesagt. In den höheren
Ja.
Gewichtsklassen ist dann nur noch Dip und Kniebeuge entscheidend.
Ja.
Und dann irgendwann auch nur noch Kniebeuge. Dip hat irgendwie, ich habe auch gefragt, wieso jetzt Dip, weil Dip hat ja die gleichen Nachteile wie Klimmzug auch. Aber sein Punkt war, dass beim Dip sozusagen Oberarm und Unterarm auch in der tiefsten Position aufeinander liegen. Also ich kann das jetzt einmal hier so nachmachen. Was aus irgendeinem Grund ist dann wegen dem Weichteilstopp und mehr Gewicht, mehr Faszienstretch. Also so hat er das erklärt. Ich finde es so halbwegs logisch, dass da also der Dip auch eine mit höherem Gewicht relevanter wird. Aber natürlich hauptsächlich die Kniebeuge.
Ja, ich habe das beim Dip gesehen, dass sie dann nicht teilweise nicht ihr ganzes Körpergewicht am Ende dann hoch und runter bewegen, sondern dass es irgendwie so eine fast eine Ausweichbewegung ist. Also dadurch können die auch teilweise über 100 Kilo dippen und so, ne? Also ja.
Ich glaube, dass der deutsche Meister 200 Zusatzgewicht bewegt.
Ja, genau. Und das ist ja unrealistisch in einem tiefen Dip. Also normal, also so ein, wie wir das vielleicht aus dem Krafttraining kennen.
Er wird mir auch
Sondern
die Hüfte abreißen. Also ich habe mal so für so Griffkrafttraining habe ich mir mal so 80, 90 Kilo dran gehangen und da war schon, das war einfach so vom Gesamtkörpergefühl schon Katastrophe. Also ich weiß gar nicht, wie
ja.
sich das anfühlen soll, 200 Kilo an der Hüfte hängen zu haben.
Will ich auch nicht. Ja.
Ja, du hast
Ja.
doch 200 Kilo an der Hüfte hängen.
Ja, nicht ganz. Nein, nein.
Nicht
Ja.
ganz. Okay. So, jetzt sind wir wieder weg vom Muscle Up. Zurück zum Muscle Up.
Ja.
Was muss man denn können, um einen Muscle Up zu können? Du hast es in Level eingeteilt.
Genau, ich hatte es oben in Level eingeteilt. Da die können die Level natürlich auch sehr unterschiedlich, würde ich mal sagen, sein, ne? Also, aber man braucht ja eine adäquate Zugkraft, also was ein Pull-up angeht. Wenn man jetzt in Richtung Muscle-up geht, also ein Strict-Pull-up wäre super, ne? Wenn man jetzt in Richtung Muscle-up geht, dann wäre es vielleicht nicht nur gut, nur 3 oder 4 Strict-Pull-ups zu können, sondern vielleicht sogar auch Strict-Pull-ups mit noch Zusatzgewicht, ja? Einfach um die Relativkraft dann nochmal zu erhöhen. Und was dann auch noch wichtig ist, wäre natürlich Dipkraft irgendwo, gerade was jetzt Ring Muscle Ups angeht. Wenn man in der tiefsten Position catcht, dann müsste man sich auch noch rausdrücken. Dafür braucht man auch genug Kraft. Dafür wäre auch sinnvoll, Dips dann irgendwann mit Zusatzgewicht zu machen. Und man braucht aber eben, um auch, sag mal, in der Bewegung die Kraft gut übertragen zu können, also wenn man hat ja so eine Schwungbewegung, um die Kraft dann auch gut auf den Oberkörper übertragen zu können, braucht man eben auch eine gute Körperspannung. Ja? Und deswegen sind so Sachen wie Hollow Hold und Arch Hold und so weiter, also den Körper, sagen wir, unter Spannung zu halten in den richtigen Positionen, auch super wichtig. Das heißt, so eine gewisse So ein richtig guter Hollow Hold wird dann auch sehr wichtig sein, um Muscle Up irgendwann langfristig zu können.
Du hast jetzt eben öfter gesagt, vielleicht, und das verstehe ich natürlich, dass du da vielleicht sagst, weil es lassen sich ja keine klaren Kraftratios festlegen. Also das, man hat eine Vorstellung von etwas. Wenn wir jetzt aber, wenn du dich jetzt festlegen müsstest, weil das wurde ich neulich gefragt, als ich von dem Seminar berichtete, wenn du jetzt sagst Pulling Strength, wenn du jetzt sagen müsstest, wie viel Zusatzgewicht muss es sein, könntest du dann eine Zahl sagen? Hattest du nicht
Also,
25% gesagt?
ja, also ich würde jetzt, also ich kann sicherlich eine Zahl sagen, nur ich glaube, jemand, der die Frage stellt, kannst du mir eine genaue Zahl nennen, Noel, was ich brauche, um Muscle Up zu können, der stellt eine falsche Frage. Ja, also die Frage ist
Ah.
gesehen falsch, würde ich mal behaupten, aber man kann gerne grob sagen, ich habe jetzt irgend mal geschrieben, plus 25% vom eigenen Körpergewicht noch als Zusatzgewicht auf ein paar Wiederholungen zu machen. 1 bis 5 Wiederholungen wäre schon super, ne? Umso mehr Wiederholungen, umso besser. Umso besser ist die Grundlage für den Muscle Up und umso leichter wird es einem auch langfristig dann fallen, ne? Genauso wie bei den Core-Übungen. Wenn man jetzt einen 10 Sekunden perfekten Hollow Hold halten kann, super, wenn man den 30 Sekunden halten kann, ja, noch besser, dann ist die Basis noch besser. Ja.
Ja, das Thema Hollow und Core finde ich sehr spannend. Lassen Sie mal ganz kurz wieder zurückgehen. Also, du hast jetzt plus 25% gesagt. Und beim Dip reden wir da auch so von 25%?
Ja, vielleicht dann sogar mehr, wobei ich aber auch sagen würde, der Dip ist dann für den Muscle Up nicht mehr ganz so wichtig, ja, wie
Ja.
jetzt im Pull-Up. Von daher, man kann im Dip ja tendenziell fast sogar noch mehr Gewicht benutzen, würde ich behaupten, als beim Pull-Up. Und ja, ich habe dann eine ähnliche Prozentzahl einfach genommen. Dip würde ich als nicht ganz so wichtig einschätzen, wie gesagt.
Weil du manchmal auch gar nicht so tief landest, dass du überhaupt noch dippen musst.
Genau, und beim Bar Muscle Up ist der Dip sowieso nochmal anders, weil der Dip da eben schon direkt nicht ganz so tief ist, ne? Weil sag mal, die schwierigste Position ist das hier und daraus sich zu drücken. Das heißt, man kann auch so Bar-Dips machen, macht man im Turn auch manchmal. Genau, also es sind nicht die normalen Dips, die man kennt, unbedingt.
Ja. Du hast eben gesagt, vielleicht stellt derjenige die falsche Frage. Wahrscheinlich würde ich dem zustimmen, aber welche Frage müsste er denn stellen?
Ja, also sinnvolle Fragen wären neu oder egal, wie man dann fragt am Ende, aber was für eine, also wie sollte mein Training aussehen, um zum Bar Muscle Up zu kommen? Das sind sinnvolle Fragen, würde ich sagen. Und dann, wenn man weiß, dass eine gute Kraftbasis und Relativkraft wichtig eben halt ist für den für die Muscle Ups generell, egal ob Ring oder Bar Muscle Up. Dann könnte man fragen, ja, wie baue ich dann eben eine gute Kraftbasis auf? Ne? Und wie oft die Woche sollte ich darin Zeit investieren? Sollte ich dreimal die Woche die Übung trainieren? Sollte ich zweimal die Woche? Also eigentlich wie normales Krafttraining, ja. Und das sind halt wichtige Fragen. Ne?
Ja. Als du damals, ich glaube, das ist jetzt auch so ein Jahr her, da hatte ich gesagt, Noel, schreib mir mal einen Plan für Muscle-Ups. Habe ich so lapidar gesagt, getan hast du getan. Ich hatte den Plan. Schande über mein Haupt, ich habe es nicht durchgezogen. Aber ich habe jetzt, als ich auf dem Seminar war, ist mir nochmal so klar geworden, dass das Programm eigentlich perfekt für mich war. Also es war mir damals auch schon klar, dass es ein gutes Programm ist, aber es ist mir jetzt noch klarer geworden. Weil da war ja im Prinzip wenig so die Themen Pulling und Pushing Strength drin. Ich bin, 25% kann ich auch in beiden, sowohl Dip als auch Klimmzug auf Wiederholungen bewegen. Das wären ja bei mir gerade mal 20 Kilo Zusatzgewicht. Und da war er sehr, sehr Core fokussiert, was ja dann so gesehen auch die Schwachstelle von den drei Sachen wäre. Wenn wir jetzt uns die drei angucken. Und was ich total spannend fand jetzt auch, dass du sagtest, wenn du sagst 30 Sekunden Hollow Hold oder auch Tuck Hold, was auch immer gerade für eine Regression, dass wenn nach 15 Sekunden die Form einbricht und das Knie sich leicht absenkt oder der Kontakt von Rücken zu Boden, was auch immer gerade halt an qualitativer Durchführung schlechter wird, dass du dann sagst, nee, dann aufhören.
Ja, absolut. Ne? Also ich sehe das dann ja zu häufig, dass Leute dann, gerade auch was turnerische Bewegung angeht, die Übung machen, aber nicht wirklich die Übung machen. Ja, also die Bewegung sieht dann teilweise wirklich dann falsch aus und manche Leute denken dann auch, oder vielleicht wissen es dann auch nicht besser, ist auch okay, dass dann ein Abweichen der Bewegung, also dann nicht am Ende den Hollow zu halten, ja, lieber die Arme nach hinten und die Füße ausstrecken beide Richtungen, aber dann hier eben halt keine richtige Hollow-Position zu halten, dann aber trotzdem 30 Sekunden das zu machen, das bringt mehr als 10 Sekunden eine gute Bewegung oder 10 Sekunden einen guten Tuck-Hold, wo wir wirklich in der Hollow-Position sind. Aber das bringt eben nicht mehr, weil es was anderes trainiert, ja, du, ja. Es trainiert einfach diesen Core-Bereich einfach nochmal deutlich schlechter. Ja.
Ja,
Das
also
heißt,
ich.
also ganz wichtig nochmal bei den ganzen Gymnastikbewegungen, da ist immer Qualität steht vor Dauer, wie lange man Sachen hält oder Wiederholungsanzahlen oder Extragewicht. Also die Qualität steht immer im Vordergrund. Ja. Gerade
Und
bei Sachen.
deswegen vermutlich auch die Level, dass du sagst, wenn jetzt aktuell,
Genau.
ne, was wir da gemacht haben, ich weiß jetzt den Namen nicht, aber Basket Drill oder sowas, ist ja jetzt schon sehr fortgeschritten. Ist deswegen wahrscheinlich auch ein schlechtes Beispiel, aber das würde natürlich bei mir nicht drinstehen, weil ich das gar nicht mal eine Sekunde gut kann.
Genau,
Nicht mal
also
0,1 Sekunde.
genau, und beim Turnen ist es dann eben, da habe ich früher, als ich angefangen habe, habe ich eben ein Gymnastikprogramm empfohlen bekommen von meinem damaligen Trainer Tino, der bei CrossFit Altona war und da Trainer war. Kennt kaum jemand, der hat auch kein Instagram, aber ja, der hat schon doch auch gute Sachen gemacht, muss ich sagen. Und der hat mir eben dieses Power Monkey Fitnessprogramm damals empfohlen. Und das ist von so einem olympischen Turner. Dave Durante heißt der. Und der, ja, macht echt gute Sachen. Und früher hatte ich aber wirklich nicht so viel Ahnung gehabt und habe es einfach durchgezogen, ne? Ein Jahr, anderthalb Jahre. Und das hat mich wirklich beim Turnen deutlich weitergebracht, ne? Und da hat man eben hauptsächlich Krafttraining gemacht für Turnen. Und der hat eben auch gesagt, nochmal, um darauf zurückzukommen, dass man immer erst die Basics perfektionieren sollte, gerade im Turn, als einen Schritt weiter zu gehen. Und das ist eben halt sehr schwer für Leute, das auch zu akzeptieren teilweise, ne? Dass man vielleicht eben noch nicht einen Schritt weiter ist, also so weit ist, einen Schritt weiter zu gehen. Und man will ja immer schnell Fortschritt machen und oh, ich kann die Übung doch jetzt, komm, lass mich die nächste machen. Man kann das so machen, man kann auch die nächste Übung machen, nur ich glaube, langfristig ist es nicht so schlau, ja? Also man muss schon genau feststellen, wann bist du bereit, einen Schritt weiter zu gehen und wann nicht? Und da ist eben halt die subjektive Einschätzung manchmal ein bisschen schwierig, ne? Da müsste man teilweise vielleicht objektiv jemand haben, der sagt, okay, du bist so weit oder nicht so weit, ne? Ja.
Mal eine Frage. Gibt es, dass du beobachtest, dass jemand Muscle-Ups kann? Also er führt sie durch und du denkst trotzdem, wenn du das anguckst, eigentlich kann er es nicht. Er kommt hoch, aber eigentlich ist das kein Muscle-Up und damit meine ich jetzt nicht so Extremformen wie, sondern dass du einfach sagst, hier haben wir keine vernünftige Arch-Position, deswegen keine vernünftige Ballistik oder wo du sagst, der wird sich jetzt mit dieser Qualität an Muscle-Up nicht weiter steigern können, weil es einfach massiv ineffizient ist.
Genau, und da reden wir dann natürlich über eine gewisse technische Komponente, wo ich sage, trotzdem ist es für die Person, die dann schon so viele Muscle-Ups vielleicht schon kann, sinnvoll, also wieder zurückzugehen, an den Basics zu arbeiten und sich die richtigen Positionen anzutrainieren, ja, um dann langfristig auch, ja, sag ich mal, biomechanisch, sondern den richtigen Schwung zu haben und meiste Kraft aus so einem Schwung zu generieren, weil man die richtigen Positionen sich auch antrainiert hat. Und das heißt, ja klar, ne, dann würde ich definitiv sagen, die Person kann Muscle-Ups, ja, gar keine Frage. Wenn sie da hochkommt, dann ist es letztlich Muscle-Up. Nur die Qualität des Muscle-Ups und die, sagen wir mal, dann am Ende auch die Effizienz, die kann man natürlich immer noch weiter steigern. Genauso wie bei mir. Also ich kann meine Effizienz von meinen Muscle-Ups auch nochmal weiter steigern. Ich müsste auch noch so viele Basic-Sachen machen, weiterhin, was ich ja auch teilweise tue, um darin noch besser zu werden, ne?
Ja, du wurdest ja heute schon als Mr. Basis betitelt, aber wenn ich zurück überlege, dann ich dich noch nicht so kannte, so wahrscheinlich ist das schon so 2 Jahre her, da wurde mir immer gesagt, Noel ist der Meister der Effizienz. Also der Effizienz in deinen Bewegungen. Ich vermute mal, das kommt aus extrem guter Technik, die Folge aus sehr guter Basis, einer sehr guten Basis ist. Würdest du mir zustimmen?
Ja, oder, Mr. Technik oder Mr. Effizienz, dann kann man auch dazu sagen, eigentlich unfit, weil ich mache halt so viel aus Technik raus, wie es nur geht, und damit ich dann meine Fitness nicht steigern muss. Nein. Aber ja, also man kann einfach so viel aus Technik und einer effizienten Bewegung rausholen, ne? Gerade jetzt, wenn wir über CrossFit reden, am Ende die Energie, die man im Workout verbraucht, wenn man ineffizient arbeitet, ist so viel höher als die Energie, die man schaffen könnte durch eine höhere Fitness. Ja? Also Fitness jetzt mal als Überbegriff. Ne? Also einfach eine bessere Energiebereitstellung bringt nicht so viel wie oder oft wie eine effizientere Bewegung. Ne? Kommt natürlich auch zu welchem Grad, ne? Aber ja, es macht schon mega viel Sinn, auch an der Bewegungsqualität zu arbeiten.
Und das ist natürlich besonders wichtig, vermute ich mal, bei Bewegungen, die technisch komplex sind. Also auf dem Bike, oder kannst mich gern korrigieren, ich
Genau.
vermute mal, auf dem Airbike ist die Technik jetzt nicht ganz so energieverschwendend wie beispielsweise Snatches mit einem schlechten Hantelweg.
Genau. Also bestes Beispiel ist ja jetzt zum Beispiel Radsport oder so. Da gut beim richtigen Radsport Tour de France, das ist die Technik dann, also wie du mit dem Fahrrad umgehen kannst, das Handling schon ein Ding vielleicht, würden wahrscheinlich die Radsportler sagen und mich roasten dann. Aber wenn du jetzt auf einem Fahrrad einfach Watt trittst, also den Output, den du generieren kannst, da ist die Technik dann natürlich am Ende nicht so wichtig, ne? Und auch den Sauerstoff, den du verbrauchst für eine gewisse Wattzahl oder so, der wird dann, sag ich mal, auch nicht so viel gesteigert, ne? Also außer zum Beispiel im Verhältnis zum Laufen, da ist dann die technische Aspekt nochmal ein bisschen größer, ne? Und da kann man nochmal auch mehr über Effizienz reden als zum Beispiel beim Radsport.
Vielleicht war das jetzt so die gesneakte Übergang zum Thema Konditionstraining, weil da bist du ja auch Fachmann drin. Naja, ich wollte noch mal die Frage stellen, auch wenn sie vielleicht ein bisschen Banane ist. Woraus besteht Effizienz? Was zeichnet Effizienz aus? Wie entsteht Effizienz im CrossFit zum Beispiel?
Ja, im CrossFit das ist ja das Interessante am CrossFit, oder finde ich zumindest, dass die Bewegungen so vielfältig sind, ne? Also am Ende hat man ja als CrossFit-Sportler hat man ja, ich sage einfach mal irgendeine Zahl, 80 Bewegungen oder so, die man regelmäßig macht, oder 50 Bewegungen. Und man kann ja in keiner Bewegung, sage ich mal, Perfektion erreichen. Dadurch, dass man eben so viele Bewegungen gleichzeitig machen muss, ne? Es gibt so viel Variation. Das heißt, anders wie jetzt beim jemanden, der ein Laufsportler ist, der hat eben diese eine Bewegung, die er konstant probieren kann zu perfektionieren und darin auch richtig viel Zeit investieren. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast mit diesem Skill Learning. Man braucht irgendwie 10.000 Stunden, um Skills zu perfektionieren oder was weiß ich, ja. Hast du mal gehört, irgendwie wahrscheinlich schon, ne? Mit
Ja,
der
auf jeden
Routine,
Fall.
bla bla bla. Und das findet natürlich beim CrossFit dann nicht statt, weil so viel Zeit kannst du nicht in eine Sache investieren, weil sonst würdest du in anderen Sachen so viel schlechter sein als die anderen. Das heißt, du musst eine gute Balance finden und du musst probieren, eben halt schnell in einer kurzen Zeit die Bewegung so möglichst effizient wie möglich zu gestalten. Ne? Und das ist, finde ich, ja, und das ist halt eine Challenge. Aber das heißt, man muss dann die Zeit, die man investiert in die Bewegung, auch dann mit Bedacht investieren und sich auch wirklich darauf konzentrieren, es so effizient wie möglich zu gestalten. Ne? Also es ist einfach sportwissenschaftlich, ist einfach Stichwort Bewegungsökonomie. Ist halt ein Riesenfaktor, wenn man über Sauerstoffverbrauch redet, für eine Wiederholung oder für eine gewisse Geschwindigkeit, die man läuft oder fährt oder ja. Genau.
Also nochmal, um das nochmal wiederzugeben, diese 10.000-Stunden-Regel ist deswegen so problematisch, weil du diese 10.000 Stunden nicht hast für jede einzelne Bewegung, sondern du hast deine Trainingswoche ist, ich weiß nicht, wie oft du jetzt gerade trainierst, ich vermute mal so 6 bis 9 Mal die Woche.
Ja, irgend sowas.
So 1 bis 2 Stunden pro Einheit.
Ja.
Ja, müsste ich jetzt Kopfrechen-Genie sein, aber sagen wir jetzt einfach mal, es sind Minimum 12 Stunden die Woche. Das dauert dann ja schon ein bisschen, wenn du da Perfektion in irgendwas erreichen willst.
Ja. Ja, das ist halt so, ne? Das heißt, im CrossFit ist man letztlich. Kann man nichts perfekt, ja, sollte man nichts perfekt können, weil sonst bist du ein Spezialist. Und du würdest dann am Ende, wenn man sich vergleicht mit anderen, in ein, zwei anderen Kategorien eben halt deutlich schlechter sein, wahrscheinlich. Ja, das heißt, man muss seine Zeit dann schon gleichmäßig, sag ich mal, aufteilen auf die verschiedenen Strength, Endurance und auch auf die verschiedenen Bewegungen eben, ne?
Und das ist, finde ich, die spannendste Frage überhaupt im Strength and Conditioning von jeder Sportart. CrossFit ist natürlich nochmal ganz besonders komplex, weil ja auch Strength and Conditioning schon ein elementarer Teil des Sports an sich ist. Aber worüber ich mir den Kopf zerbreche, ist, wie baut man, wie plant man die athletische Entwicklung eines Klienten, einer Klientin? Also nehmen wir an, Klient fängt mit 20 bei dir an und sagt, okay, ich will jetzt athletisch entwickelt werden. Was ja die Grundaufgabe von Strength and Conditioning ist, ist die Athletik eines Klienten zu verbessern. Mit Athletik meine ich jetzt das, was der eigentliche Sport nicht tut. Also wenn der Fußballer technisch einfach Fußball spielen lernt, dann wäre quasi die Athletik Explosivkraft, Beweglichkeit, Bewegungsökonomie, alle Sachen, die wir jetzt gerade so genannt haben, zu entwickeln. Im CrossFit ist es deswegen schwierig, weil sozusagen der Sport an sich schon Athletik verbessert. Die Frage hier, kann man das voneinander trennen? Aber das ist ein Sonderfall. Also grundsätzlich, wie entwickelt man die Athletik eines Klienten? Und wenn du jetzt jemanden bekommst, bleiben wir mal bei CrossFit, kommt zu dir, Anfang 20 und sagt, let's go, ich hab Bock. Wo steckst du denn da deine 12 Stunden die Woche rein? Wo muss er denn anfangen? Also das ist jetzt natürlich auch ein bisschen, ja, unfair, die Frage jetzt einfach so mittendrin zu stellen, so eine schwierige Frage.
Ja.
Aber vielleicht hast du ja trotzdem
Ja.
direkt eine Antwort.
Ja, also man würde wahrscheinlich damit starten, die Position von der Person zu perfektionieren. Also das heißt, wenn wir jetzt über Weightlifting reden und Gymnastics, beides würde ich schon mal unter einen Hut stecken, dass man die, sagen wir jetzt beim Weightlifting, die Frontkniebeuge soll irgendwann perfekt aussehen. Und da muss man schauen, dass man die Person, ich sage einfach mal so, hinbiegt, dass es am Ende so klappt. Das heißt, was sagt die Flexibilität in einzelnen Muskulaturen? Das würde man dann vielleicht verbessern, wenn es da gewisse Einschränkungen gibt, sodass am Ende es auch eine ökonomische Bewegung entsteht. Ja? Und wenn die ökonomische Bewegung entsteht, durch Training, Flexibilität, auch Krafttraining in gewissen Bereichen, dann kann man sagen, okay, jetzt können wir langsam aufbauen. Ja, das heißt, dann baut man eher immer so ein bisschen Trainingsresilienz auf in zum Beispiel in der Kniebeuge. Und dann kann man, wenn das irgendwann der Fall ist, also das heißt Sehnen, Bänder und so weiter, also diese pa ganzen passiven Strukturen werden aufgebaut. Und dann kann man irgendwann ja mit Krafttraining starten oder mit gezielten Maximalkraftsteigerung, was du ja auch, denke ich mal, so ähnlich auch machst, hast du mir auch mal erzählt,
Ja,
ne?
genau. Also wenn ich dich richtig verstehe, heißt es, es geht explizit am Anfang darum, die Übungen oder die elementaren Bestandteile von CrossFit, zum Beispiel Weightlifting, in ihrer technischen Ausführung so schnell wie möglich beizubringen und zur
Genau.
Not halt einfach mit der leeren Langhantel. Aber oder meistens wahrscheinlich sogar mit der leeren Langhantel.
Ja, gute Position zu entwickeln ist das A und O am Anfang, ne? Weil auf einer schlechten Position und einer schlechten Bewegung oder einer geringeren Bewegungsqualität, darauf kann man nicht aufbauen. Also man kann es machen, aber es bringt nicht viel langfristig. Ja? Und man wird nie an den Punkt kommen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin richtig motiviert, ich habe richtig Bock, was zu erreichen, dann muss man schon das perfektionieren am Anfang. Ja? Ansonsten kommt die Person nicht weit.
Kannst du mal für Blöde erklären, was du mit Position meinst?
Man kann sich einfach zum Beispiel mal einen Overhead-Squat oder sowas anschauen. Und wenn du 20 cm Hackenerhöhung und Wrist Wraps und keine Ahnung, was alles brauchst, um irgendwie gerade so in den Overhead Squat zu kommen und mit auf den Boden schauen und keine Ahnung, das würde ich mal einkategorisieren unter einer schlechten Bewegungsqualität, da müsste noch mal was machen. So, und dann anzufangen mit viel Gewicht zu arbeiten und einen ganzen Full Snatch, also so ein ganze Reißbewegung oder so zu trainieren, schon mit viel Gewicht oder so, das bringt alles gar nichts, ja. Da kann man nicht drauf aufbauen. Ja? Das heißt, wichtig ist erstmal die Position zu perfektionieren und ab dann kann man sagen, okay, jetzt können wir anfangen, darauf aufzubauen.
Das heißt, gerade am Anfang drosselst du die Leute eher. Ja, dann ist nicht hier gleich mit
Genau.
Vollgas-Training,
Genau.
Work-Capacity-Workouts, sondern
Ja, und das ist schwierig.
es ist schwierig, jemanden da
Ja,
abzuholen, ne?
genau, also die Leute wollen ja schnell voran und manchmal denken sie oder manchmal denkt man selbst, ich ja vielleicht auch damals, muss ich ja auch sagen, denkt man, oh, Gewicht drauf, so viel es geht und so viel Volumen wie möglich und so viel machen und tun wie möglich und am besten die schwersten Gewichte aus dem ganzen Gym bewegen und dann komme ich auch schneller an mein Ziel, aber dem ist halt nicht so, ne?
Ja, wahrscheinlich auch schlechte Technik ist keine gute Basis, aber schlechte Technik, wenn die erstmal 5000 Stunden durchgeführt wurde, dann haben wir halt den Skill schlechte Technik gelernt. Oder ist
Ja,
auf einem guten Weg dahin.
absolut, ne? Und das muss man dann auch erstmal wieder rausbekommen.
Ja, ich muss ja auch erstmal die 10 Stunden rausbekommen in allen toxischen Lebensweisen, die ich so lange
Ja,
durchgeführt habe, ne?
das ist ein anderes
Ja,
Thema.
das
Ja.
ist ein anderes Thema.
Ja.
Ja, schon. Finde ich gut. Was bei mir gerade noch relativ neu ist oder jetzt gerade wieder sehr wichtig in meinem Programming, ist das Thema Muskelansteuerung.
Okay.
Das heißt, war ich sehr leistungsorientiert in meinem Programming. Das heißt, es ging um den Abschluss von Bewegungen, also Beispiel ganz klassisch 5x5 Kniebeuge. Das Ziel war, 5x5 durchzuführen und Gewicht zu steigern. Und es ging nicht so sehr um die Qualität der Bewegung in den einzelnen Wiederholungen. Ist jetzt nur ein Beispiel, 5x5, ne? Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Der Fokus lag quasi mehr auf der tatsächlichen Verbesserung von Leistung anstelle von der Qualität jeder einzelnen Wiederholung. Zum
Ja.
Beispiel ich mache eine Kniebeuge und spüre dabei meinen Quadrizeps. Wenn das mein Ziel war, dann kann ja auch sein, dass ich sage, ich mache eine Kniebeuge und möchte meine hintere Kette spüren. Oder ich mache die Bizeps Curl und ich spüre meinen Bizeps. Weil, das kennst du vielleicht auch, gerade wenn man so in den höheren Leistungsbereich kommt, so an seine oberhalb von 80% des One Rep Max, dass man dann tendenziell das Be Gewicht natürlich bewegt, aber nicht mehr wirklich Muskulatur spürt. Oder weniger oder schlechter. Und da wurde mir von meinem neuen Mentor beigebracht, dass die besonders guten Athleten selbst in Richtung One Rep Max sogar noch sehr gut Muskeln ansteuern können und spüren können. Also selbst Weightlifter können dann zum Beispiel, er nannte die Chinesen, würden aus seiner Sicht da mehr dran sein, den Körper auch muskulär zu entwickeln, dass sie dann selbst bei ihren schweren Snatches noch ihren Quadrizeps spüren würden.
Ja.
Spielt Muskelansteuerung für dich eine Rolle?
Ja, also das würde also für mich dann ja auch so ein bisschen unter die Kategorie fallen, Bewegungsqualität irgendwo, ne? Sag mal, um den Muskel zu spüren, muss man vielleicht dann auch in eine richtige Position kommen, ja? Also um den Quadrizeps zu spüren, muss das ja irgendwie so das Kniegelenk nach vorne irgendwo gehen, würdest du das auch sagen, ne? Und das heißt, ja, Bewegungsqualität ist wichtig, aus diesen Mustern nicht zu entweichen, gerade bei schweren Gewichten oder so. Das heißt, Bewegungsqualität steht im Vordergrund, ist ja, ist Das würde ich auch unterschreiben. Also ist Nummer eins, würde ich sagen, ja.
Genau, Bewegungsqualität, das ist auf jeden Fall das, was ich meinte. Ich meinte, jetzt mal dein Gymnastics-Beispiel zu nehmen, zum Beispiel bei sowas wie auf dem Boden liegen, Tuck Hold. Heißt das Tuck Hold? Beide Knie hoch, Arme, also so eine ziemlich
Oh,
starke Regression des Hollows.
ja, genau, ja.
Und du kannst das ja durchführen mit der Idee, ich muss das jetzt 15 Sekunden schaffen.
Ja.
Oder du hast die Idee, ich konzentriere mich jetzt ganz doll auf meine Bauchspannung. Und es ist erstmal nicht so sehr der Fokus auf dem Absolvieren der Übung. Da ist, das meine ich im Prinzip mit Fokus auf
Ja.
Bewegungsqualität.
Ja.
Und
Ja,
das war
voll.
etwas, was ich bei mir im Training immer sehr stark gefehlt hat, weil mir da einfach, ich war sehr, also ich nenne das so leistungsorientiert. Es ging um das Abschließen des Ganzen und
Ja.
weniger um sozusagen zu verstehen, hier geht es gerade darum, dass ich meiner Rumpfmuskulatur diese Position beibringe. Deswegen ist es wichtig, dass ich sie spüre dabei.
Ja,
Ja.
voll, würde ich auch so unterschreiben, ne? Also ganz, ganz klar. Und das hat gar nichts so mit, ich weiß nicht, man kennt das ja vielleicht damals aus dem Bodybuilding oder so, wo sagt, oh ja, der Muskel muss brennen oder so. Darum geht es so gesehen nicht, sondern es geht vielleicht auch einfach darum, dass man die richtige Muskulatur trainiert, ne? Also, dass wenn man Hollow Hold macht, auch wirklich seine Bauchspannung trainiert, ja, und nicht einfach nur da liegt wie ein Stern, ja, sondern weil es gibt so und so, so solche und solche Leute, ne, machen den gleichen Plan, machen die gleiche Zeit, wie sie Sachen halten, haben
Das ist
aber
das, was ich
zwei ganz
meine.
unterschiedliche, also Genetik ja sowieso schon, macht auch einen Unterschied in der Progression, aber auch wie die Leute die Sachen machen, macht einen riesen Unterschied in der Progression. Ja, es ist nicht nur dann Genetik oder Trainingsplan, sondern wie machst du deinen Trainingsplan? Mit was für einer Konzentration, auf was für Sachen achtest du? Das macht am Ende einen riesen Unterschied. Ja. Würde ich auf jeden Fall auch so sagen.
Ja. Ich habe ein Klient zum Beispiel von mir, ist mir auch recht spät erst aufgefallen, macht Kniebeugen, auch Gewicht drauf, ein älterer Mann. Irgendwann habe ich den gefragt, ob er überhaupt Muskulatur dabei spüren kann. Er kann nichts spüren, geht gar nichts. Also komplett aus meiner Sicht, aus heutiger Sicht, sehr, der macht die Bewegung vor allem sehr neural. Da ist relativ wenig Muskulatur beteiligt. Natürlich ist Muskulatur aktiviert, aber es ist nicht so ein breites Spektrum an Muskelfaserrekrutierung, was er da hat, sondern es sind wenige starke Muskelfasern, die es auch deutlich schwerer sind zu spüren. Also Fast-Twitch-Muskelfasern zu spüren, ist deutlich schwerer als Slow-Twitch. Woran auch immer das liegt, kann ich nicht erklären. Weiß ich nicht. Ist einfach nur eine Beobachtung, ein Erfahrungswert. Was es aber insgesamt schwierig macht, ihm Bewegungsqualität beizubringen, weil er sozusagen das gar nicht, ich sage, deine Knie wackeln bei der Kniebeuge, versucht sie zu stabilisieren, das ist gar kein Input, den er umsetzen kann. Das heißt, da man muss er ja auch wieder mit Gewicht runtergehen und erstmal Bewegung, Muskelansteuerung, das erstmal beibringen.
Ja,
Zurück zum
voll.
Thema Effizienz. Das heißt, ein wichtiger Bestandteil von Effizienz ist Bewegungsqualität. Frage, ist Kondition, Schrägstrich Ausdauer auch ein wichtiger Bestandteil von Effizienz?
Ja, so gesehen von Effizienz ist es also kein wichtiger Bestandteil, weil es ja dann am Ende kann jemand ganz wenig Kondition haben, aber trotzdem eine effiziente Bewegung haben. So, ja. Aber die Person kommt dann natürlich auch nicht weit. Ja. Das heißt, man braucht schon ein gewisses Maß an Kondition oder Anführungsstrichen oder Ausdauer, um sag ich mal, kombiniert mit einer Bewegungseffizienz weit zu kommen.
Ja, verstehe, klar. Effizienz würde bedeuten, dass du proportional zu deinem Ausdauermaß relativ weit kommst. Also, wenn jemand wenig Ausdauer hat und damit aber weit kommt, dann ist er effizient.
Ja, genau, so kann man
Ah,
das.
okay, klar.
Da gab es mal damals, ich kenne jetzt gerade aus dem Stegreif die genauen Zahlen nicht, aber das war, wenn wir jetzt einmal kurz auf Ausdauer gehen oder den Abschweif kurz machen, ein paar Minuten.
Wir machen ihn.
Wir machen ihn. Da gab es eine Ausdauersportlerin, Marathonläuferin, Paula Radcliffe hieß die. Und die hatte damals, macht man ja im Ausdauerbereich oft, dass man seinen VO2 Max-Wert misst und dann den immer auch dann, sag ich mal, nach einem gewissen Trainingszyklus den VO2 Max-Wert, was die maximale Sauerstoffaufnahme ist, nochmal vergleicht. Also ist das gestiegen? Kann ich mittlerweile mehr Sauerstoff umsetzen als vorher?
Ja.
Und das ist dann eben halt so ein Wert im Ausdauersport. Und das war ganz interessant, weil man würde ja eigentlich sagen, okay, umso höher der VO2 Max-Wert ist, also umso mehr Sauerstoff ich umsetzen kann in der Bewegung, maximal, umso besser. Also man nimmt das auch immer im Verhältnis zum Körpergewicht. Ja? Also das heißt, im Verhältnis zum Körpergewicht, diese Zahl vergleicht man dann mit anderen Sportlern. Aber nur weil jetzt jemand einmal irgendwie einen 60er VO2 Max hat, heißt es noch nicht, dass die Person schneller und weiter laufen kann als die Person mit einem 50er VO2 Max, ja, so ein Wert, der darunter liegt. Und das war eben so interessant bei Paula Radcliffe, weil die war, also, glaube ich, Weltrekord dann gehabt im Marathon, der mittlerweile nicht mehr steht. Aber die hatte dann damals, lass mich lügen, wie gesagt, ich kenne die Werte nicht mehr ganz genau aus dem Stegreif, aber irgendwas rund um 75er bis 80er VO2 Max, irgendwas in die Richtung, für eine Frau schon richtig, richtig hoch. Also Weltklasse-Niveau. Und ich meine, sie war eben auch Weltrekordhalterin. Und dann hat sie wohl noch Jahre später, hat sie sich nicht mehr so viel auf die maximale Sauerstoffaufnahme konzentriert und hat den gemessenen VO2 Max von irgendwas zwischen 60 und 65 und hat dann aber, ist schneller gelaufen und weiter gelaufen, hat eine schnellere Zeit im Marathon gehabt als vorher. Das heißt, genau, nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest, aber so sinngemäß ist es so. Und das heißt, da ist es so, dass die Bewegungsqualität und eben halt die Effizienz deutlich gestiegen ist, ne? Weil ihr Motor, sag ich mal, ihr Engine ist, sag ich mal, schlechter oder schwächer als vorher. Aber dadurch, dass die Effizienz der Bewegung so krass gestiegen ist, verbraucht sie pro Kilometer, den sie läuft, oder pro Meter deutlich weniger Sauerstoff als vorher. Und ja. Und das heißt, das zeigt auch nochmal, wie wichtig das ist. Ne? Also nur ein hoher VO2 Max-Wert oder eine gute Sauerstoffaufnahme ist nicht das A und O, sage ich mal, im Ausdauertraining. Es ist wichtig, aber es ist nicht das einzige Kriterium, sage ich mal.
Glaube, Lance Armstrong hatte irgendwas über 90 oder sowas.
Ja,
Aber
die.
schon sehr früh, selbst ohne Training war der schon ziemlich gut.
Ja, genau. Also Genetik spielt da auch definitiv eine Rolle, auch beim VO2 Max-Wert. Und man muss auch dazu sagen, dass Männer haben immer eine etwas höhere VO2 Max im Schnitt, um die 10 Dings drüber. Wenn man jetzt einen Schnitt aus der Gesellschaft nimmt, gerechnet auf ein Kilogramm, ne? Genau,
Ich habe
Verhältnis.
mal Studien dazu gesehen, dass der VO2 Max natürlich über Training gesteigert werden kann, aber dass es wohl von den Sprüngen her, die möglich sind, nicht ganz so gigantisch groß ist. Also wenn jetzt jemand heute anfängt mit einem 30er, wird er nicht auf der könnte so viel trainieren, wie er will und würde nicht auf einen 80er hochkommen. Das war das Ergebnis der Studie, die mir da mal gezeigt wurde. Kann sein, dass es inzwischen outdated ist oder dass die Studie schlecht war, aber ich glaube, das war so der Nugget, den ich da mitgenommen hatte. VO2 Max ist nicht unendlich groß steigerbar. Das heißt, Genetik ist wahnsinnig entscheidend.
Ja,
VO2
stimmt.
Max hängt ja auch von einigen Faktoren ab, ne? Also ist ja auch interessant, warum ist der VO2 Max gerade so, wie er ist? Also ist es zum Beispiel auch die Erythrozytenanzahl ist, glaube ich, dafür relevant. Also wie viel Sauerstoff kann überhaupt im Blut aufgenommen werden? Solche Faktoren, die man jetzt vielleicht im ersten Moment gar nicht auf dem Schirm hat. Da gibt es ja dann auch die interessantesten Ansätze, das zu trainieren, unabhängig noch vom ganz normalen Training dafür.
Ja.
Spielt VO2 Max Training für dich eine Rolle?
Ja, also das gerade Richtung Wettkämpfe oder so sollte sowas schon gemacht werden. Ne? Also CrossFit hat ja am Ende so ein, also die Workouts gehen dann meistens eine maximale Anzahl von Wiederholungen oder maximal schnell irgendwas machen innerhalb von 10, 15 Minuten oder 8 bis 15 Minuten oder so. Das ist ja meistens CrossFit. Von daher, das ist schon ein Bereich, wo VO2 Max eine riesen, riesen Rolle auch spielt. Nur eben das im Verhältnis, sag ich mal, zu anderen Sportarten, die Bewegungseffizienz noch mal fast eine größere Rolle spielt. Oder also die VO2, der VO2 Maxwert ist definitiv wichtig, oder es ist wichtig, dass man genug Sauerstoff aufnehmen kann, maximal auch, aber die Bewegungseffizienz spielt hier auch eine Riesenrolle. Da war es ganz interessant, dass habe ich ja letztens gesehen von Ward Science oder so, die haben auch mal eine Studie gemacht mit vielen, sag ich mal, guten Crossfittern, also das heißt, ich glaube, Top 300 oder so der Welt, so grob. Da haben sie eine Studie gemacht und haben auch den VO2 Max-Wert gemessen und der war gar nicht so hoch. Also irgendwas zwischen also 55 und 60 oder so. Ne, wo man sagen würde, okay, Leistungssportler, ja, die haben meistens schon mehr. Ne? Auch jetzt selbst Fußballer, wo die maximale Sauerstoffaufnahme jetzt auch nicht das wichtigste Kriterium ist, sag ich mal. Da geht es ja noch um viele andere Sachen. Ne? Die müssen ja nicht laufen 1600 Meter so schnell wie es geht, sondern selbst da ist es teilweise auch deutlich höher. Ne? Und bei uns ist es ja schon wichtig, so schnell es geht, von A nach B zu kommen. Ja? Natürlich abhängig davon, wie die Workouts sind. Aber es hängt natürlich im einen auch damit zusammen, dass CrossFit-Sportler schwerer sind und das VO2 Max natürlich immer im Verhältnis zum Körpergewicht steht, wenn man es vergleicht. Das heißt, ein Fußballspieler wird um die 70 Kilo, 80 Kilo vielleicht wiegen und ein CrossFit-Sportler wiegt dann eben halt deutlich mehr, ne? Also das heißt so 90 Kilo, wenn wir jetzt über Männer sprechen, ne? So grob im Schnitt, sag ich mal.
Wenn du jetzt ein klassisches Workout nimmst, was hast du gesagt, wie lange sind die ungefähr im Schnitt?
10 Minuten, sage ich einfach mal.
10 Minuten, also die Frage ist halt, sind diese 10 Minuten in dem Bereich, also bei Ausdauer ist es ja relativ leicht zu sagen, 70 bis 80%, wie ist das bei Grundlagenausdauer? 1, ist das 70 bis 80% oder sind es 60 bis 70%?
60 bis 70 von Herzfrequenz,
Ja,
meinst du? Max?
genau. Also da ist es relativ leicht, an den Markern zu erkennen, nämlich der Herzfrequenz. Gut, du könntest natürlich bei, ja gut, du kannst die Herzfrequenz natürlich auch im CrossFit-Workout tracken, aber ob du überhaupt im ganzen Workout quasi überhaupt von der Herzfrequenz so hoch bist oder ob das quasi, das ist ja, glaube ich, auch Chris Hinshaws Ansatz, dass er Intervalle so aufbaut, dass er die Pausenzeiten kontinuierlich mit Belastung ausbaut, also beispielsweise der macht 7 Intervalle, das ist einfach eine random Zahl. Keine Ahnung, meinetwegen 100-Meter-Sprint. Dazwischen ist eigentlich 3 Minuten gehen und dann steigert er dieses Gehen von, was weiß ich, Woche zu Woche zu langsam laufen und steigert die Herzfrequenz in der Pausenzeit. Was ich damit eigentlich sagen wollte, sind die 10 Minuten von der Herzfrequenz, also von der Belastung, überhaupt so intensiv? Oder bist du zum Beispiel jemand, der bei Snatches mit Barbell Cycling, Snatches mit 80 Kilo eigentlich schon fast regenerieren kann.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Bei Snatches mit 80 Kilo, aber es gibt natürlich Bewegung. Also Snatches mit 80 Kilo wäre jetzt schon, sag ich mal, eine High Power Übung. Da würde der Puls in einem Workout schon wahrscheinlich sehr hoch gehen.
Clean and Jerk.
Clean and
80
Jerk
Kilo, Clean and
auch.
Jerk. Auch, okay.
Auch. Vielleicht bei so 30 Kilo Clean and Jerk oder so, da könnte ich
Aber
dann
die kommen
atmen.
ja im Workout nicht vor, oder?
Die kommen, nee, mal vielleicht mit 43 oder sowas. Aber das oder beim Springseilspringen zum Beispiel, da ist mein Puls relativ kontinuierlich. Also da geht er jetzt nicht so hoch. Oder auf dem Fahrrad, wenn ein Fahrrad im Workout mit drin ist und je nachdem, was für eine Geschwindigkeit, wenn es nur ein Teil vom Workout ist, dann geht da auch der Puls mal runter, weil ich dann bei anderen Bewegungen etwas schneller arbeite und beim Fahrrad moderat. Also es ist ganz unterschiedlich von Übung, von Workout zu Workout am Ende. Aber du hast vollkommen recht, es ist jetzt nicht durchgängig der Puls so, sondern das ist auch mal geht hoch und runter, ne? Je nachdem, welche Übung auch da ist. Und was eben auch ist, je nachdem, was auch der limitierende Faktor ist. Das heißt, manchmal, wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir drüber reden, zum Beispiel Strict Handstand Push-Ups, klar, müsste man 50 machen in einem Workout oder 100, sage ich einfach mal, die kannst du ja nicht alle am Stück machen. Jetzt bei 100 oder so, funktioniert nicht, kann, glaube ich, kaum jemand, weiß ich nicht. Das heißt, du musst aufbrechen. Und da ist es auch so, dass die Sauerstoffaufnahme und Zufuhr zu den Muskulaturen nicht limitierend ist, Dein Herz muss wahrscheinlich gar nicht so viel schlagen, sondern
Ja,
das ist
genau, glaube
irgendwann
ich
die
auch nicht.
Muskulatur, die limitiert, ne? Oder wie bei Push-ups oder so. Das heißt, da wird dann auch mal der Puls wirklich runtergehen, ne?
Ja, und insbesondere, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, finde ich. Also, wie gesagt, bin ich kein Crossfitter, aber ich kann mich da schon reindenken. Wenn du jetzt Handstand-Push-Ups nimmst, dann hast du was drückt da? Ne? Trapez, Trizeps, Schultern. Dann hast du noch ein bisschen Stabilisation. Wahrscheinlich sogar relativ große Stabilisation ist Aufwand. Aber insgesamt, wie du schon sagst, ist es Muskulatur, die ermüdet und diese lokale Ermüdung, auch wenn durch die Belastungszeit würdest du sagen, es ist nicht anaerob. Aber dadurch, dass du halt die Muskulatur ermüdest, wird das halt irgendwann zwangsweise anaerob. Also, es ist nicht nur die Belastungszeit relevant dafür, ob etwas anaerob ist oder nicht, oder schnell, also, oder Fast-Twitch-Muskelfasern rekrutiert werden oder nicht. Also bei 50 Wiederholungen, da kann das irgendwann, muss das Ganze auch glykolytisch ablaufen. Und dann wird natürlich zwangsweise viel Laktat aufgebaut, was ja mit der Ausdauer an sich nichts zu tun hat. Das ist ja das, was du meintest, oder? Was ja mit der Herz, mit der Versorgung des Herzens ja nichts zu tun hat.
Ja, also man kann auch noch mal grob zusammenfassen. Also Glykolyse, also hier so Laktataufbau am Ende und sowas, das findet natürlich sehr viel statt auch. Und auch eben Verbrennen von Kohlenhydraten in CrossFit-Workouts ist auch ein Riesending. Also mit einer Verstoffwechselung von Fett oder so kommt man da jetzt nicht weit, wie es vielleicht manchmal beim Ultramarathon oder so ist. Da ist ja Fettstoffwechsel nochmal ein wichtigerer Faktor, beim Marathonlaufen auch. Beim CrossFit würde es auch helfen, bessere Fettstoffwechsel zu haben, aber eben halt sind da andere Sachen nochmal wichtiger, ne? Also ja, also man arbeitet schon sehr intensiv, hochintensiv letztlich, ja. Und so 10 Minuten ist es.
Das ist wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Sachen, ne? Also, so, wenn ich überlege, das ist bestimmt sicherlich das, was, wenn wir wieder beim Thema Effizienz sind, auch bei sowas wie Handstand-Push-Ups, die Ausdauer ist ja schon, wenn du jetzt rein muskulär guckst, schon vor allem für die Stabilisatoren mit am allerentscheidendsten, dass die arbeiten ja tendenziell eher permanent, dass sie quasi nicht aufgeben. Also, wenn du so ein langes Workout hast, auch bei Gymnastics, denke ich, ne, schön, wenn ich mal für ein paar Wiederholungen perfekt meinen Rumpf ansteuern kann, aber nicht, wenn das über längere Zeit abläuft. Und die Rumpfbelastungen sind ja selten hochintensiv, sondern das ist ja meistens relativ moderate, konstante Belastung, isometrischer Natur.
Ja, stimmt eigentlich, ne? Also das heißt da auch schon wieder, die Basics sind natürlich sehr wichtig, ne? Auch mal isometrisch. Da hatte Mandana eben, meine Freundin, auch noch so gesagt, dass ich ja auch letztens erzählt hatte, dass ich einen Podcast von Fabian Hambüchen gehört habe. Der hat wohl bei der CrossFit-Seite hat einen Podcast gegeben, irgendwie so einen 30-minütigen, und fand ich auch mal ganz interessant. Der ist ja Turner gewesen, also einer der besten Sportler in Deutschland, keine Ahnung. Also so viele Leute haben noch nicht eine Goldmedaille geholt bei Olympia. Und von daher richtig guter Sportler, und der macht jetzt ja auch CrossFit, und deswegen hat er auch den Podcast da gegeben. Und der fängt nämlich auch, der ist eigentlich der Zusammenschluss, auch bei diesem Power Monkey Fitness wohl an, oder ist da
Ah,
schon drin,
okay.
von diesem Dave Durante, wo ich den Plan ja auch damals gemacht habe. Und die machen echt coole Sachen, muss ich einfach mal so sagen. Und habe das ja selber trainiert. Und der hatte eben auch gesagt, in dem Podcast, dass viele Leute, wenn wir jetzt mal fast den Umschwung zu Muscle-Ups machen, dass viele Leute auch immer zu schnell Schritte weitergehen wollen, eigentlich auch was Dave Durante sagt. Und dass die Leute eben halt nicht an diesen einfachen, fast uninteressanten Bewegungen arbeiten wollen. Also wie einfach mal isometrisch irgendeine Bewegung, eine Position halten. Macht ja nicht so viel Spaß. Also man will natürlich mit 1000 Bändern da rumhüpfen und sich da über die Stangen schmeißen und 10 Mal drehen. Das macht natürlich irgendwie mehr Spaß. Das kann man auch ein Video davon machen. Das kann man online stellen, auf Instagram, keine Ahnung. Ja, aber nur einfach mal so ein Hollow Hold halten oder ein Tuck Hold und das halt regelmäßig, ja, das bringt halt nicht so viel Bock, ja.
Ich krieg
Aber
da
es
auch
bringt
schlechte
halt
Laune
weiter.
bei.
Was?
Ich krieg da auf jeden Fall schlechte Laune bei.
Ja. Ja, Es macht dann erst Bock, wenn man irgendwann nach 2, 3, 4 Monaten merkt, oh, da ist ja was passiert. Ja. Oh, ich komme jetzt ja irgendwie höher beim Muscle Up oder bei was weiß ich. Komisch, woher könnte das kommen? Ja, das sind natürlich diese Vielzahl aus diesen Übungen, die auch manchmal keinen Spaß bringen, die einen dann weiterbringen. Ne? Das ist, also, I hate to say it, gefühlt. Ja, ich würde auch lieber sagen, hüpf 10 Mal von der Box auf eine Stange und dann mach hier so einen halben Bar-Muscle Up. Aber das bringt dann langfristig auch nicht ganz so viel, ne?
Ja, das ist halt das Ding, nur Alice, wenn die Klienten dann erstmal bei dir sind, dann bleiben sie ja da. Du machst halt nicht dieses, wie sagt man dazu, Agro-Marketing, ist nicht das richtige Wort, aber du weißt das, was du gerade beschrieben hast.
Ja, am Ende soll ja auch jeder das machen, was ihm Spaß bringt. So Fortschritt hin oder her. So manche Leute haben da auch nicht Lust, das zu trainieren, was vielleicht einen weiterbringt oder so. Aber ja, muss man sich einfach selbst überlegen, was wichtig ist, ne?
Einer meiner Lieblingsthema bei Podcasts sind meine Lieblingslearnings der letzten Woche war, das war so eine Aussage von Govinda Bogle, kennt eh keinen, keiner war aber Gast bei Chris Williamson, den kennen dann schon wieder mehr Leute, Modern Wisdom Podcast, war seine Aussage war, wie Neugier entsteht oder die Begeisterung für etwas, er hat das Wort Neugier verwendet, entsteht, wenn eine Wissenslücke da ist. Und missinterpretieren könnte man das ja, okay, ich weiß nichts über ein Thema, deswegen habe ich eine Wissenslücke. Das ist aber keine Wissenslücke. Eine Wissenslücke ist quasi, wenn man schon was weiß und sich dann Fragen auftun. Und das Problem hier bei sowas zum Beispiel ist, dass der Aufwand, also zum Beispiel Tugholdt, sowas mal für 3, 4 Monate, ne, so ein Programm zu
Ja.
machen, Power Monkey Fitness, du hast es ja richtig durchgezogen damals. Musst du halt dann erstmal ein bisschen machen und dann entsteht quasi erst diese Lücke auch im Skill. Also da ist es jetzt kein Wissen, sondern halt, oder vielleicht ist es auch Wissen. Aber dann kann erst Begeisterung entstehen. Und das, denke ich, ist das Hauptproblem, dass halt verwechselt wird. Ne, nicht, das nicht, ja, du hast, glaube ich, verstanden, was ich meine. Du
Ja.
musst erstmal ein bisschen Erfolg haben, um Begeisterung zu entwickeln.
Ah, stimmt.
Und dieser initiale Aufwand wird oft nicht in Kauf genommen. Weil man natürlich auch erstmal das Vertrauen haben muss, dass das auch der richtige Weg ist.
Stimmt, ja. Absolut. Ja, und ja, also voll würde ich auch so unterschreiben. Das ist mir auch sehr aufgefallen, ne? Und ja, am Ende ist es dann auch so, dieses, das sagt man ja im Crossfit, so trust the process, ne? Vertrau dem Prozess und zieh es richtig durch. Ja, das ist natürlich schon wichtig, ne? Und manchmal auch die Sachen, die eben keinen Spaß bringen. Gerade darauf müsste man sich dann fokussieren und dranbleiben und dann, ja, dann kommt am Ende auch Licht am Ende des Tunnels. Ja, irgendwann.
Kommt das Licht, ne?
Absolut,
Kommt, meinst du,
ja.
es kommt auch noch Licht am Ende des Februartunnels?
Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß
Na,
es
gucken
nicht.
wir mal hier in Hamburg aus dem
Schwierig,
Fenster
ne?
gucken, dann passiert in meinem Herz nicht viel.
Ja, nee, also ich könnte mir auch wieder Sonne und so, das wäre auch mal wieder was Gutes. Ja.
Kommt bestimmt. Ich bin auf jeden Fall, mein Herz freut sich auf jeden Fall, dass wir die Podcast-Episode aufgenommen haben. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch sowohl das Thema Gymnastics als auch noch diesen kleinen Ausschwenker in dem Bereich Ausdauer war sehr interessant. Ich würde trotzdem sagen, dass es jetzt für heute reicht. Das ist ja für die meisten schon so von der Tiefe des Stoffs her eher komplexer. Das heißt, wir wollen da die Zuhörer etwas schonen. Und Noel ist ja oder du bist ja jeden Tag anzutreffen im Wish Fitness in Hamburg,
Ja, natürlich. Ich
um sich für
stehe
dein
dir
Coaching
natürlich.
zu bewerben. Was ich wärmstens empfehlen kann.
Ja,
Und
auf jeden
du?
Fall. Kommt vorbei und macht auch mal Sport da so oder so. Das ist schon ganz, ganz cool. Ist eine lustige Truppe da.
Eine illustre Gesellschaft.
Illustre Gesellschaft. Kann man das so sagen? Oder ja, ich weiß es nicht.
Wir sagen es einfach. Ich habe
Wir
gerade
sagen
einen
es einfach.
Frosch im Hals.
Ja.
Ja,
Cool.
Noel, auf Instagram, at Noel Nagel, ist da ein Punkt drin, ist da ein Unterstrich drin?
Noel Nagel mit Doppel-L am Ende.
Ja,
Weil
warum
es mit
das
einem L nicht
eigentlich?
mehr gab. Weil es mit einem L gab es schon. Deswegen habe ich ein Doppel-L. Ja.
Ja, ich
Aber.
würde auch sowas funktionieren wie CF-Nagel.
Ja, es kann auch sein. Aber will ich nicht. Ich mache nur den Nagel.
Nein,
Deswegen.
Nagel.
Mein Abi.
Gut. Website?
Habe ich nicht.
Website gibt es nicht, nur Instagram.
Ist nur Instagram.
Fokussierte Kommunikation über Instagram ist möglich.
Ja, definitiv. Ja, cool war's. Danke, Rocky, dass du mich eingeladen hast und ich wieder meinen Bullshit-Talk hier an die Menschen bringen darf. Und ja.
Das cutte ich jetzt raus. Das war überhaupt gar kein Bullshit-Talk.
Ja.
Wir sehen uns nachher im Studio. Danke dir und
Mach's gut. Ja, bis später. Ciao, ciao.